Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie im Anfang, so jetzt und alle Zeiten und in die Ewigkeit. Amen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir setzen die Katechese nach dem Katechismus fort und als nächstes ist die Liturgie an der Reihe. Und damit ich gleich etwas vorwegschicken, eine Beobachtung, die man machen kann unter Katholiken, dass wenn über Liturgie gesprochen wird, eigentlich das niemanden kalt lässt. Also wahrscheinlich wird in geistlichen Gemeinschaften und vielleicht auch im Pfarren und so kaum so viel gestritten wie über Liturgie. Was aber andererseits wieder ein ganz schönes Zeichen ist, weil da sieht man, dass das, da geht es ums Eingemachte, da geht es ums Eigentliche. Und das ist kein ganz so falsches Verständnis von Liturgie, dass es das Zentrum unseres Lebens ist. Das muss auch jedem besonders viel bedeuten, man muss nicht unbedingt streiten, aber Liturgie ist wirklich das Wesentliche sozusagen. Und um Liturgie richtig zu verstehen, weist der Katechismus gleich auf etwas ganz Wesentliches hin, nämlich, dass Liturgie das Werk der allerheiligsten Dreifaltigkeit ist. Und ohne das zu bedenken, wird man Liturgie nie wirklich verstehen können. Liturgie ist nicht etwas, was wir uns zusammenzimmern können, sondern es ist das Werk Gottes, das hier stattfindet. Da kann man vielleicht am Anfang ganz grundsätzlich sich wieder einmal überlegen, was eigentlich das Leben des dreifaltigen Gottes ausmacht, das immer schon stattgefunden hat, auch vor der Schöpfung. Gott ist in sich ganz glückselig, der Vater verschenkt sich an den Sohn, der Sohn verschenkt sich an den Vater, gibt sich ihm ganz hin, das geschieht im Heiligen Geist. Und nun ist dieser Sohn Mensch geworden, um uns das Heil zu schenken, aber auch und vor allem auch, um uns hineinzunehmen in diese Beziehung. Die Erlösung bedeutet auch, dass wir jetzt gemeinsam mit dem Sohn uns auch an den Vater verschenken können im Heiligen Geist. Also etwas Göttliches, wir dürfen teilnehmen am göttlichen Leben. Das hat uns Jesus Christus geschenkt, das uns hineinnimmt in dieses Geheimnis des dreifaltigen Gottes. Und wenn es die Liturgie, das Werk des dreifaltigen Gottes ist, dort findet das Leben des dreifaltigen Gottes tatsächlich statt, dann dürfen wir als Menschen jetzt auch daran teilnehmen. Gott ist Mensch geworden, um auch als Mensch diese Hingabe zu leben. Und dadurch ist es uns ermöglicht, auch eben mitzumachen. Der ursprüngliche Begriff von Liturgie, darauf weist auch der Katechismus hin, und das ist ganz gut, das immer wieder im Hinterkopf zu bewahren, war eigentlich noch weiter gefasst als das, was wir heute unter Liturgie im engeren Sinn verstehen. Unter Liturgie war natürlich der Gottesdienst gemeint, aber genauso war auch die Verkündigung damit gemeint, dass das Reich Gottes ausgebreitet wird, dass das Evangelium weitergegeben wird. Genauso waren auch die Werke der Nächstenliebe gemeint. Alles das ist Gottesdienst. Der Begriff Liturgie heißt der Dienst des Volkes. Also alles, was wir, das Volk Gottes, tun, das gehört dazu. Heute versteht man unter Liturgie, sozusagen nach heutigem Sprachgebrauch, den Gottesdienst im engeren Sinn. Aber es ist ganz gut, wenn man das im Hinterkopf behält, dass das eigentlich auch mit dazu gehört. Wir, das Volk Gottes, feiern diese Liturgie und wir wissen, dass wir ein Volk von Priestern sind. Das muss man immer wieder betonen. Durch Taufe und Firmung haben wir alle priesterliche Würde erhalten. Das wird immer wieder jetzt vorkommen, weil es sehr wesentlich ist, dass wir als Volk von Priestern Liturgie feiern. Es ist ein priesterlicher Dienst, nämlich nicht nur des Zelebranten, sondern jedes Christen, der die Liturgie mitfeiert. Allerdings, und das muss uns bewusst sein, nur deswegen können wir das behaupten, dass wir ein Volk von Priestern sind, weil uns Christus in sein eigenes Priestertum mit hineinnimmt. Das ist nicht etwas, was man sich selber machen könnte. Ich bemühe mich jetzt besonders, deswegen bin ich ein Priester, sondern weil es uns geschenkt worden ist durch die Taufe, durch das hineingenommen werden in das Leben Christi. Und aus diesem Grund spielt der Weihepriester, also durch ein eigenes Sakrament besonders sozusagen in diese Ebenbildlichkeit Christi hineingenommen ist, auch immer eine besondere Rolle. Nach katholischem Verständnis findet Liturgie mit dem geweihten Priester statt und ist ohne ihn nicht wirklich denkbar. Ja? Das unterscheidet uns von evangelischen Christen, die an dieses besondere Priestertum nicht glauben. Und das ist deswegen nach katholischem Verständnis so wichtig, weil wir nur deswegen immer ein Volk von Priestern sein können, weil wir es durch Christus sind. Und Christus wird dargestellt in der Liturgie durch den Priester. Die Liturgie ist die Quelle unseres Lebens. Daran muss man denken, wenn man Liturgie feiert. Das ist nicht etwas, wo man sozusagen ein nettes Stündchen miteinander verbringt und ein paar fromme Übungen macht, sondern man kommt zur Quelle, man kommt zu dem, von dem man sich alles erhoffen kann, was alles bewirken kann im eigenen Leben. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass in der Liturgie, wenn man Liturgie feiert, schon vorher etwas geschehen sein muss. Nämlich die Bekehrung, dass sich zu Christus hinwenden, dass man den Glauben angenommen hat, das muss vorher geschehen, damit man überhaupt Liturgie feiern kann. In der alten Kirche war das ganz deutlich, heute wird das nicht mehr so eindeutig gemacht, dass an der Liturgie eigentlich nur die Getauften teilgenommen haben. Die Katechumenen haben vor, das sieht man in ganz, ganz alten Kirchen oft noch, gibt es ein Gitter, die haben vor diesem Gitter gewartet, bis sie dann auch als Getaufte nach der Taufe teilnehmen konnten. Das klingt als Selbstverständlichkeit, aber das muss man sich auch für sich selbst immer wieder neu bewusst machen, dass die Annahme des Glaubens, dass der Glaube einem verkündigt worden ist, dass man selbst evangelisiert ist, dass man sich bekehrt hat, dass das vorher geschehen muss, damit man Liturgie feiern kann. Wenn man so will, wird man jedes Mal auch daran erinnert, beispielsweise bei der Feier der Heiligen Messe, durch den Bußakt, der nicht zufällig am Beginn der Messe steht und deswegen auch nicht einfach entfallen kann, weil es eben die Voraussetzung zur Feier der Liturgie überhaupt darstellt. Gleichzeitig aber wird natürlich der Glaube auch innerhalb der Liturgie verkündet. Denn die Verkündigung des Glaubens findet ja nicht nur statt durch Wissensvermittlung, bräuchte ich nur ein paar Katechismen unter das Volk werfen und alle werden evangelisiert. Sobald sie es gelesen haben, dann wissen sie ja, was die Kirche glaubt. Nein, Evangelisierung findet eben statt durch die Annahme dieses Glaubens und durch das Eintreten in die Beziehung mit Christus. Und deswegen ist Liturgie immer auch Katechese, der Glaube wird immer auch verkündigt in der Liturgie, weil dort diese Beziehung zu Christus wächst, das Wissen über den Glauben. Und eben nicht nur das Wissen, sondern das Leben dieses Glaubens findet in der Liturgie statt und die Vertiefung dessen. Deswegen hat eben so etwas wie eine Homilie, die Auslegung des Evangeliums in der Liturgie eben auch einen Platz. Aber nicht nur die, sondern auch das, was man Mystagogie nennt. Also das, was durch Zeichen vermittelt wird. Dass Liturgie eben nicht nur Wort ist, nicht nur der Intellekt angesprochen wird, Tatsachen sozusagen verkündet werden, sondern dass auch Zeichen geschehen. Man braucht gar nicht sehr kompliziert denken, man braucht nur an zwischenmenschliche Beziehungen denken, wo ja auch nicht alles nur über das Wort stattfindet, wo man auch nicht nur sich gegenseitig Dinge mitteilt und dann ist alles gesagt, sondern wo Zeichen eine große Bedeutung haben, eine Umarmung, ein Kuss und vieles mehr, nicht? Ganz genauso ist das in der Liturgie, dazu auch später noch mehr. Um die Liturgie, wie wir sie heute feiern, gut verstehen zu können, ist es wie immer bei Dingen des Christentums sehr, sehr gut, wenn man auch schon auf das Alte Testament schaut. Denn viele Dinge erklären sich aus dem es entstanden ist. Und die Liturgie des Alten Testamentes hat, wenn man so will, damit begonnen, dass Mose diesen Gott kennengelernt hat wieder, ja, der verkündet hat. Ganz interessant, der brennende Dornbusch, von dem Mose angezogen worden ist, aus dem Gott mit ihm gesprochen hat, da hat Gott zu ihm gesagt, sobald du gekommen bist, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Also eigentlich schon eine liturgische Handlung, nicht? Dass man sofort diese Ehrfurcht eingefordert wird. Die Begegnung mit Gott findet so statt. Sofort fordert Gott so ein Zeichen von Mose. Weil es Mose braucht. Gott braucht es nicht, dass Mose die Schuhe auszieht. Aber damit Mose kapiert, was hier geschieht, ist es notwendig. Ganz interessant, schon in diesem ersten Moment der Liturgie, wenn man so will, finden solche Dinge statt. Gleichzeitig hat die Kirche viele, viele Dinge, die man im Alten Testament lesen kann, die man auch in der Liturgie dann hört, immer wieder verstanden als sogenannte Typologien. Typologien sind sozusagen schon Urbilder von Glaubenswahrheiten. Sozusagen Vorausbilder auch. Ein Beispiel, in der Osternacht wird immer die Lesung gelesen, des Durchzugs des auserwählten Volkes durch das Rote Meer. Und in der Osternacht werden dann nach den Lesungen immer eigene Orationen gebetet, wo das dann auch gedeutet wird, wo Gott dafür gelobt wird, dass darin schon die Taufe vorgebildet worden ist. Durch das Wasser hindurch ist man aus der Sklavenschaft befreit worden, in die Freiheit hinausgeführt worden, in die Beziehung mit Gott. Also genau das, was mit der Taufe geschieht. Hat man immer schon gesehen, aha, das, was wir in der Taufe erleben, das ist schon ein, da gibt es schon einen Hinweis im Alten Testament darauf, durch das Rote Meer. Das Passiermahl, selbstverständlich. Ja, kein Zufall, dass Christus die Eucharistie, das Sakrament der Eucharistie, die Messliturgie, wenn man so will, eingesetzt hat beim letzten Abendmahl. Er hat mit seinen Jüngern das Passiermahl gefeiert. Eine Liturgie, viele sagen immer, na, die haben halt gemütlich Abend gegessen, das stimmt natürlich nicht, sondern das Passiermahl ist bis heute, ich gratuliere jedem, mir ist es noch nie gelungen, wenn man mal eingeladen wird bei einer jüdischen Familie, mit ihnen Passier zu mahlen, das muss sehr beeindruckend sein, das ist eine genau geformte Liturgie mit ganz bestimmten Texten, die gesprochen werden, wo der jüngste Sohn den Vater immer fragt, was feiern wir heute? Und dann gibt es fix formulierte Antworten, warum essen wir Bitterkräuter und so weiter. Der Inhalt des Passiermahls war das Mahl, das das Volk Israel gegessen hat, in Eile, ungesäuertes Brot deswegen, damit es schnell zu backen ist, so wie wir heute ungesäuertes Brot für die Heilige Messe verwenden. Ein Lamm, das geschlachtet wird, um stark zu sein für diese Befreiung, für den Auszug aus dem Sklavenhaus Ägypten. Und das feiern Juden bis heute. Sie erinnern sich daran, Gott hat uns befreit. Er ist mit uns. Das verwendet Christus nicht zufällig, um die Eucharistie einzuführen, das Sakrament der Eucharistie einzusetzen, weil es ein Vorausbild auf die Eucharistie ist. Diesmal ist aber Christus das Lamm, das sich uns zur Speise gibt. Und wieder ist es die Befreiung aus der Sklaverei der Sünde hinein in die Gemeinschaft mit Gott auf eine noch viel intensivere Art und Weise, nämlich durch die Teilnahme am Leben des dreifaltigen Gottes selbst. Also nicht nur etwas Irdisches, sondern etwas, was sozusagen in die Ewigkeit hineinreicht. Aber wenn man das Passiermysterium versteht, versteht man auch die Messe besser. Das waren nur zwei Beispiele. Gott teilt sich mit in der Liturgie, aber nicht allein das ist Liturgie, sondern der zweite Teil, der dazugehört, ist die Antwort des Volkes auf diese Mitteilung Gottes. Wieder schauen wir auf das Alte Testament, wie hat die Antwort des Volkes immer ausgeschaut, sobald schon während des Zugs durch die Wüste, später dann mit der Erbauung des Tempels, in dem das Volk Opfer dargebracht hat. Das war etwas, was es auch in anderen Kulturen gegeben hat. Es war völlig klar, Gott verdient, dass wir ihm Opfer darbringen. Das erste männliche Stück jeder Herde wurde dargebracht. Zu den großen Feiertagen wurde Gott ein Stier geopfert. Wir können auch noch nachlesen, wie die Mutter Gottes kommt, um zwei Tauben, das war das Opfer der armen Leute, zu opfern. Ja. Gott wird etwas gegeben, er verdient es. Ja. Denkt man sich auch, was hat das für einen Sinn? Wem bringt das was? Und wäre besser, das den Armen zu geben oder sonst etwas? Ist teilweise auch geschehen, dass natürlich das Fleisch dann teilweise an die Armen verteilt worden ist oder auch die Priester haben davon gelebt. Aber der Gedanke ist, Gott verdient einfach, dass ihm ein Opfer dargebracht wird. Er hat uns alles geschenkt, wir zeigen ihm, dass wir dieses Geschenk annehmen und ihm das Beste, was wir haben, geben. Lassen wir es dabei einfach nur, aber behalten wir es im Hinterkopf, weil wenn man dann später über die Messe spricht, über die Messliturgie, ist das wichtig, diesen Grundgedanken zu haben, dass Gott einfach ein Opfer verdient. Wichtig zu sagen ist noch, dass schon zur Zeit Jesu zwar der Tempel bestanden hat, als der Ort der Gegenwart Gottes, sozusagen wie der Schemel für seine Füße, wenn man Gott begegnen wollte, ist man nach Jerusalem gezogen, es war sozusagen der Ort, wo man erkennen konnte, dass Gott mit seinem Volk ist, er hat den Tempel mitten unter seinem Volk, aber schon zur Zeit Jesu und vor allem dann natürlich nach der Zerstörung Jerusalems noch mehr, hat es überall in jeder Gemeinde Synagogen gegeben. Hat es auch schon vor der Zerstörung des Tempels gegeben, wo man sich auch getroffen hat, auch Gottesdienst gefeiert hat. Das ist das, was wir wahrscheinlich als den Wortgottesdienst bezeichnen würden. Nämlich, dass man aus der Heiligen Schrift gelesen hat. Wir kennen die Stelle, wo Jesus nach Nazareth kommt, ihm die Schriftrolle gereicht wird, er liest aus dem Propheten Jesaja vor, gebetet wurde, ja, auch ausgelegt worden ist die Heilige Schrift. Also wir wissen auch liturgiegeschichtlich, hat sich später die Liturgie der Heiligen Messe genau daraus entwickelt, aus dem Synagogengottesdienst, dem Wortgottesdienst und später der Eucharistiefeier, der Opferfeier, die dann zusammengewachsen sind. Das, was wir in der Liturgie feiern, versteht man sehr gut, wenn man sich die Definition anhört, mit der ein Sakrament beschrieben wird. In der Liturgie werden ja die Sakramente gefeiert vor allem. Und ein Sakrament beschreiben die Theologen sehr einfach, nämlich ein äußeres Zeichen, das eine innere Gnade bewirkt. Das ist die klassische Beschreibung eines Sakramentes. Ein äußeres Zeichen, das eine innere Gnade bewirkt. Was soll das heißen? Irgendwas passiert immer, wenn Liturgie gefeiert wird. Wenn eine Taufe gefeiert wird, wird Wasser über den Kopf des Täuflings geschüttet und der Taufspender sagt, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Vorher wurde der Glaube bekannt. Das gehört auch dazu. Das ist etwas, das kann ich wahrnehmen mit meinen Sinnen. Kann ich sehen, kann ich hören. Ja, muss ich nicht Übernatürliches können dafür. Aber das Besondere daran ist, dass Gott sich sozusagen an die Sakramente bindet. Wenn dieses äußere Zeichen geschieht, dann habe ich das Versprechen Gottes, dass auch das Innere, die innere Gnade geschenkt wird. Dass das Übernatürliche passiert, was ich mit meinen menschlichen Sinnen nicht wahrnehmen kann. Und da sieht man, wie Liturgie funktioniert. Da passieren lauter Dinge, die ich wahrnehmen kann. Ich höre die Musik, ich sehe, was da passiert, was die einzelnen Akteure der Liturgie tun. Ich höre eine Lesung beispielsweise und so weiter. Und darf aber sicher sein, dass Gott sich danach verpflichtet, wirklich auch seine übernatürlichen Geschenke nun geschehen zu lassen. Ja, da sieht man, wie heilig Liturgie ist und wie wirklich dieses Geschehen ist. Es ist eben nicht nur ein Symbol, es ist eben nicht nur etwas, wo man sich trifft und sagt, wir machen etwas und denken dabei an etwas, was Gott tun könnte oder vielleicht früher einmal gemacht hat. Es geschieht tatsächlich. Der heilige Augustinus hat das einmal über die heilige Messe gesagt. Wer die heilige Messe mitfeiert, der ist dabei gewesen. Der ist dabei gewesen, wie Jesus die Welt erlöst hat. So wirklich ist das. Es wird das Heilswirken Jesu gegenwärtig. Und deswegen auch für uns erfahrbar, erlebbar, annehmbar. Es berühren sich sozusagen Himmel und Erde. Liturgie mitzufeiern, heißt eigentlich schon am Leben des Himmels teilzunehmen und Aufgabe für den Liturgen und für die Gestaltung der Liturgie, zum Wort Gestaltung der Liturgie später noch etwas, ganz am Ende, aber ist das immer die Aufgabe, diese himmlische Wirklichkeit sichtbar zu machen. Deswegen soll Liturgie schön sein, nicht trübsinnig, nicht irgendwie geprägt von Dingen, die mit dem Himmel nichts zu tun haben. Ja? Sondern sollten diese äußeren Formen der Liturgie auf das innere Wesen hinweisen. Ganz wichtig ist, wir haben gerade den Gedenktag der Weihe der Basiliken von St. Peter und St. Paul gefeiert. Die beiden großen Apostel und auch die anderen Apostel, die haben das gemacht. Die haben diese Mysterien gefeiert. Das ist sozusagen nahtlos nach Tod, Auferstehung Jesu und der Geistsendung weitergegangen. Durch die Apostel hat Jesus sein Wirken fortgesetzt. Und der Glaube der Kirche ist, dass die Offenbarung, das, was Gott uns mitteilt, nicht geendet hat mit dem Tod Jesu oder seiner Himmelfahrt, sondern mit dem Tod des letzten Apostels. Das ist die Definition des Endes der Offenbarung. Mit dem Tod des letzten Apostels endet die Offenbarung. Das heißt, Gott teilt sie auch schon durch die Apostel noch mit. Und deswegen beruft sich heute die Kirche immer darauf, wenn das, was wir machen, ist dasselbe wie das, was die Apostel gemacht haben. Ja? Jeder Bischof weiß, wenn ich bin geweiht in einer langen Reihe, die zurückgeht bis zu einem der Apostel. Es ist dieselbe Messe, die wir feiern, die die Apostel schon gefeiert haben. Es hat sich nicht irgendwann geändert. Das ist etwas sehr Grundlegendes, auch um eben verstehen zu können, was wir tun, wenn wir Liturgie feiern. Schauen wir einfach auf die Sakramente, die wir in der Liturgie feiern. Und da muss man sagen, darauf weist der Katechismus natürlich hin, das Zentrum aller Sakramente, das Zentrum auch jeder Liturgie, ist immer die Heilige Messe. Auf die Heilige Messe ist auch alles hingeordnet, weil dort passiert das Wesentliche unserer Erlösung. Das Zweite Vatikanische Konzil drückt das sehr schön aus mit einem Satz: Die Feier der Eucharistie ist im Leben der Gläubigen Quelle und Gipfel des christlichen Lebens. Also das, wovon alles kommt, wo ich alles bekomme, was ich brauche für mein christliches Leben, und es wird nie etwas Wichtigeres geben, als die Heilige Messe zu feiern. Dort erfüllt sich schon alles. Ja? Alles, mein ganzes alltägliches Leben soll hineinfließen in die Messe, dort habe ich mein Ziel. Die Heilige Messe, wie alle Sakramente, ist von Christus eingesetzt. Auch das ein ganz wesentlicher Punkt. Das, was wir feiern, ist nicht irgendwann einmal entstanden, es geht auf Christus zurück. Von ihm kommt es, sonst hätte es für uns keinen Wert, also wenn es um Liturgie geht. Das Zweite, es ist für die Kirche eingesetzt und wird durch die Kirche gefeiert. Insofern kann man sagen, dass die Liturgie so gesehen auch ein Werk der Kirche ist, der Kirche anvertraut ist. Das ist kein Gegensatz zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass Liturgie Werk der heiligsten Dreifaltigkeit ist, weil die Kirche ist der mystische Leib Christi. Christus selbst feiert diese Liturgie, aber durch die Kirche. Und es ist Aufgabe der Kirche, die Liturgie zu ordnen. Niemand sonst. Ein alter Grundsatz, was die Liturgie betrifft, ist auf Lateinisch lex orandi, lex credendi. Das heißt, das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Also das, was wir beten sollen, sollen wir auch glauben. Dass man anhand der Liturgie auch immer feststellen soll, worum es geht in unserem Glaubensgebäude. Deswegen ist ganz klar, dass in der Liturgie nicht Dinge stattfinden können, die Glaubenswirklichkeiten widersprechen. Und andererseits wieder, dass man sehr oft, das ist Teil der theologischen Forschung, wenn es darum geht, den Glauben besser kennenzulernen, ein Blick auf die kirchlich gefeierte Liturgie hilft, um den Glauben besser kennenzulernen. Also, das bedeutet lex orandi, lex credendi. Ein Streit, der lange stattgefunden hat, in der Kirche immer wieder aufkommt, ist, wenn die Liturgie etwas so Heiliges ist, was ist aber dann, wenn die Akteure der Liturgie nicht so heilig sind? Behält sie dann ihre Heiligkeit? Besonders virulent wird das natürlich, wenn es zum Beispiel darum geht, dass ein Sakrament gespendet wird und man weiß, es wird von jemandem gespendet, der selber vielleicht sogar ein großer Sünder ist. Hat es gegeben, Bewegungen in der Kirche, wo man gesagt hat, alle Priester müssen heilig sein, sonst können sie keine Sakramente spenden. Das waren die sogenannten Donatisten. Ja? Also nur Heilige können Heiliges wirken. Die Kirche hat diese Lehre verurteilt, zum Glück, weil sonst müssten wir die meisten Pfarren zusperren, auch die Pfarre Pressbaum. Naja, sicher. Dass auch ein sündiger Priester gültig Sakramente spenden kann. Nämlich ex opere operato wirkt ein Sakrament. Also durch das Werk, das gewirkt worden ist, heißt das, durch das gewirkte Werk. Das heißt, wenn ein gültig geweihter Priester ein Sakrament spendet, dann findet statt. Gott hat sich daran gebunden. Ja. Es gibt einen Film aus den 50er Jahren oder so, glaube ich, ist das, wo Der handelt von einem Priester, der das Priestertum aufgegeben hat und dann eben sich gegen die Kirche wendet. Und es gibt einen jungen Priester, der voller Feuer ist, der möchte den zurückbringen. Ich weiß nicht genau, wie der Film jetzt heißt, aber ist sehr beeindruckend. Und geht mit ihm um und möchte ihn immer wieder gewinnen für den Glauben und so weiter. Und er macht sich mehr lustig darüber. Und dann gehen sie einmal, nimmt er ihn mit in seine Bar und der geht halt mit, um zu versuchen, ihn über den Glauben mit ihm zu sprechen und ihn wieder zu begeistern. Und dann lässt er sich einen Wein kommen, stellt einen Sektkübel auf den Tisch und füllt den Wein in den Sektkübel hinein und sagt, na, wenn du daran glaubst, dann mache ich jetzt eine Wandlung. Und spricht die Wandlungsworte über diesen Sektkübel. Und das ist nach katholischem Verständnis gültig. Das wird das Blut Christi. Und der junge Priester versucht dann das auszutrinken und so, das ist sehr dramatisch alles. Ja. Aber das erklärt irgendwie, wie Sakramente funktionieren. Und wir müssen sagen, Gott sei Dank. Ja, also das ist ein furchtbares Beispiel jetzt. Ja. Sowas ist ja blasphemisch. Aber natürlich, ja, das ist jetzt kein positives Beispiel für den Priester, der das getan hat. Aber nur um zu erklären, wie sehr sich Christus wirklich daran bindet, was die Kirche da feiert. Und schließlich, die Sakramente sind tatsächlich heilsnotwendig. Das stößt manchen auf, wenn man sagt, was ist mit den vielen Menschen, die Sakramente nicht empfangen. Ja. Die vielleicht das Interesse daran verloren haben, vielleicht nie davon erfahren haben, die nicht getauft worden sind. Ja. Wer kommen die automatisch in die Hölle? Da gibt es einen schönen Satz, der Mensch ist an die Sakramente gebunden, Gott nicht. Das ist das berühmte Beispiel des Menschen, der immer seinem Gewissen folgt und die Wahrheit sucht, aber sie nicht entdeckt, nicht aus eigener Schuld, der kann natürlich gerettet werden. Aber übersehen wir dabei nicht, dass wir, die wir die Sakramente kennen, uns an die Sakramente halten sollen, weil das ist der Zugang, den Gott uns schenkt, um ihm zu begegnen. Das ist nicht ein Weg von vielen, sondern das ist der Weg, den Gott uns gibt. Ja, auch das erklärt sozusagen, wie wesentlich die Liturgie, die Feier der Sakramente für unser christliches Leben ist. Wenn man jetzt darauf schaut, was Liturgie ist, dann kann man sie überhaupt erst verstehen, wenn man dieses vorher, also was ich gerade gesagt habe, irgendwie ein bisschen mitbedenkt. Wie gesagt, Liturgie nur als Event zu sehen, nur darauf zu schauen, ob es publikumswirksam ist oder ob, weiß ich was, wie viele Leute da sind und so, das geht am Eigentlichen vorbei. Ja? Man muss auf das schauen, was eigentlich passiert. Und da kann man sich dann die Frage stellen, wer feiert die Liturgie? Wer ist das eigentlich, der die Liturgie feiert? Wie wird sie gefeiert? Wann wird sie gefeiert? Und wo wird sie gefeiert? Auf diese Fragen geht einzeln der Katechismus ein. Also, wer feiert die Liturgie? Was ist die richtige Antwort? Nein? Christus feiert die Liturgie. Ich habe jetzt alle in die Falle rennen lassen. Wir alle. Das darf man nie vergessen. Es ist das Werk Christi. Christus verschenkt sich an den Vater in der Liturgie. Im Heiligen Geist. Es ist sein Werk, also das Werk des dreifaltigen Gottes insofern, dass der dreifaltige Gott hier wirkt. Christus feiert die Liturgie. Und wir können die Liturgie feiern, insofern wir am Leben Christi teilnehmen. Wir können das nicht selber machen. Das ist einmal ganz wesentlich, dass uns das bewusst ist. Da hilft beispielsweise das, was der Katechismus auch macht, nämlich einen Blick in die geheime Offenbarung zu werfen. Dort wird diese himmlische Liturgie geschildert, in Bildern, die man oft gar nicht versteht und die für viele noch rätselhaft sind. Aber was sehr eindeutig ist, dass dort geschildert wird, was im Himmel stattfindet und welche Rolle Christus dort spielt. Das ist im fünften Kapitel beispielsweise die Rede von dem geopferten Lamm, das da sozusagen alles reinwäscht und so weiter. Das ist Christus. Ja. Er ist das Lamm, das geopfert worden ist, um die Welt zu erlösen. Und die Geretteten, die ihre Gewänder weiß gewaschen haben im Blut des Lammes und so weiter, das kann man alles nachlesen, das sind dann wir, weil wir teilnehmen mit sein dürfen mit diesem geopferten Lamm. Im Heiligen Geist, in Richtung des Vaters sozusagen. Ja. Liturgie ist immer verbunden sein mit Christus, mit ihm agieren im Heiligen Geist als Hingabe an den Vater. Und insofern ist es richtig natürlich, wenn wir uns als Getaufte bezeichnen, als ein Volk von Priestern, denn das ist ein priesterlicher Dienst. Ja, das ist wirklich priesterlich, was wir da tun. Jeder Einzelne, jeder Getaufte macht das. Es ist aber niemals etwas, was man als reine Privatsache betreiben kann, weil man es aus sich heraus ja nicht tun kann. Deswegen kann es auch nie immer ganz beliebig sein. Ich mache es mir, wie ich das will. Ich muss mich an das anhalten, was Christus tut. Das ist es ja. Deswegen ist es ein priesterlicher Dienst. Deswegen kann ich es tun. Das gilt für jeden. Das gilt für den einzelnen Gläubigen. Das gilt für den Bischof, der eigentlich immer der Vorsteher der Liturgie ist. Wenn ich als Priester die Messe feiere, tue ich das immer als Stellvertreter des Bischofs. Ja, deswegen wird der Bischof auch immer genannt im Kanon. Wir Priester sind sozusagen die, die halt die Verbindung zum Bischof herstellen können, sozusagen. Der Bischof ist der eigentliche Vorsteher der Liturgie und auch die Bischöfe tun das immer in Einheit mit dem Papst, um diese Einheit der Kirche zu gewährleisten. Deswegen wird Papst und Bischof immer genannt im Hochgebet. Das jetzt bedenkend, kann man sozusagen auf die Kirchengeschichte schauen und wird entdecken, dass es da immer wieder Fehlentwicklungen gegeben hat. Dass es immer wieder Entwicklungen in Liturgie gegeben, die genau diese Wahrheit verdunkelt haben, dass ein Volk von Priestern durch Christus, der im Priester dargestellt ist, oder eigentlich im Bischof, sozusagen an den Vater sich verschenkt im Heiligen Geist. Und zwar die Fehlentwicklung ist immer wieder in dieselbe Richtung gegangen, nämlich, dass es zu einer, wenn man das so nennen will, Stellvertreterliturgie gekommen ist. Da hat die Profis gegeben, die Priester, die haben Liturgie gemacht, und ja, die werden schon richtig machen, wir machen halt auch was irgendwas anderes dabei. Ja. In der Ostkirche ist es dazu gekommen, die haben hier eine Liturgie-Reform gehabt, kann man das heute noch bewundern, ist auch irgendwie wieder beeindruckend, dass Ikonostasen aufgestellt worden sind, dahinter findet Liturgie statt. Muss man aber auch verstehen als etwas, was oft für das Volk, die oft sehr aktiv an der Messe teilnehmen, eine Hilfe sein soll, um zu verstehen, dass da etwas passiert, was man menschlich nicht fassen kann. Dass die Aufstellung der Ikonostase ist ein Zeichen dafür, dass es etwas Verborgenes ist. Selbst wenn ich es sehe, sehe ich es trotzdem noch nicht. Ja? So wird es verstanden. Aber auch die Gläubigen in der Ostkirche nehmen sehr aktiv an der Liturgie teil. Dort muss es immer zwei Chöre geben in großen Messen und so weiter. Und die unglaublich viele Dinge, die da wesentlich stattfinden. Aber das ist dann sozusagen die Gefahr, dass man das Gefühl hat, da hinter einer Mauer passiert etwas, das wird schon richtig sein, und wir sind sozusagen unbeteiligt daran. In der lateinischen Liturgie hat es ähnliche Entwicklungen gegeben. Ja. Das Latein wurde für die Liturgie eingeführt zu einer Zeit, wo es die Lingua Franca war. Das war die meistgesprochene Sprache, die meisten Menschen verstanden haben, damit alle gemeinsam Liturgie feiern können. Nämlich auf der ganzen Welt, auch miteinander verbunden, über weite Strecken hinweg. Das hat auch funktioniert. Ursprünglich war es Griechisch. In der päpstlichen Liturgie war es lange Zeit üblich, jetzt auch immer wieder, dass beispielsweise immer auch das Evangelium so auf Griechisch gelesen wird, um diese Verbindung noch herzustellen zur Ostkirche. Im Osten war es eher Griechisch, im Westen dann Lateinisch. Da war es immer die Idee, es verständlich zu machen für alle. Hat sich aber dann auch in der westlichen Liturgie dazu entwickelt, dass man eigentlich etwas Ähnliches gemacht hat wie die Ikonostase. Bei uns hat das Lettner geheißen. Da hat man findet das in Kirchen nicht mehr, weil die katholische Kirche sehr gehorsam war nach dem Konzil von Trient, im 16. Jahrhundert, die nämlich diese Lettner verboten haben, hat man sehr kunstvolle, oft sehr alte, schöne Lettner abgerissen in den Kirchen, um sozusagen diese Liturgiereform des Trinitinischen Konzils durchzusetzen. Wenn man Lettner heute noch sehen will, muss man in den Norden fahren. Dort gibt es nämlich gotische Kirchen, die damals schon protestantisch waren. Die haben sich nicht darum gekümmert, was das Konzil von Trient sagt. Die haben die Lettner stehen lassen. Das sind 5 Meter hohe Mauern, gotisch ausgearbeitet und wunderschön. Und dahinter ist dann der Chor, oder in anglikanischen Kirchen sieht man es auch oft noch. Dahinter ist der Chor, wo Priesterliturgie stattfindet. Davor sitzt das Volk und da ist oft oben noch so eine Kanzel, hat mal während der Messe gepredigt. Ja. Hat es auch gegeben, noch dann später zum Beispiel, auch wie die Lettner wieder weg waren, hat es wieder diese Entwicklung gegeben. Der Priester feiert die Messe. In Irland, habe ich einmal gehört, was vor dem Konzil üblich, da sind so viele Leute in die Messe gekommen. Hat man also jede halbe Stunde eine Messe gefeiert, damit alle eine Messe haben. Aber damit es sich ausgeht, hat während der Messe der Priester gepredigt, auch eine halbe Stunde. Also vorne ist einer gestanden, hat vielleicht eigentlich die Messe gefeiert. Die Leute sind gekommen, haben die Predigt gehört und dann war die Messe aus und ist wieder gegangen. Ja. Das war der Grund, warum in dem Zweiten Vatikanischen Konzil wieder gesagt, wir müssen wieder zu dem zurückfinden, die Idee der Liturgiereform ist genau das, dass wir die Messe gemeinsam feiern. Das, was die Liturgie ausmacht, muss von allen mitgefeiert werden. Nicht der einer, der Priester macht stellvertretend für das Volk Gottes, sondern es ist Werk des ganzen Gottesvolkes, aber nur mit Christus, deswegen ist der Priester eben unersetzbar dabei. Das ist das Wesentliche. Ja. Andere Dinge, die man heute oft sagt, das ist das große Errungenschaft des Konzils gewesen, die kommen in den Texten der Liturgie-Konstitution gar nicht vor. Volksaltar kommt überhaupt nicht vor in der Konzilskonstitution. Und die Landessprache ist nur erlaubt für, also nach dem, was die Konzilsväter beschlossen haben, für einige Teile der Liturgie. Dass sich das dann derartig durchgesetzt hat, war eine Entwicklung, die danach noch stattgefunden hat. Und heute sehe ich eigentlich eine Gefahr, die wieder genau in dieselbe Richtung geht, nämlich dass man sagt, naja gut, es gibt eine Liturgie der Kirche, aber es versteht ja niemand mehr. Machen wir was anderes. Machen wir ein paar neue Zeichen, die wir einführen. Bei einer Volksschulmesse, die Kinder verstehen das nicht so mit Kommunion. Während der Kommunion werden als Zeichen der Liebe Gottes Rosen an die Kinder verteilt. Ja? Nicht die Eucharistie ist das Zeichen der Liebe Gottes, wo Christus sich an uns verschenkt, wirklich, sondern die Rose. Und dann gibt es halt ein bisschen was Langweiliges noch und das ist dann die Eucharistie. Also es gibt so Fehlentwicklungen und es geht immer wieder in dieselbe Richtung, dass man sich von dem Eigentlichen der Liturgie entfernt und es durch andere Dinge ersetzt. Ja, vom Konzil waren es halt die Messandachten, die man gebetet hat, während der Priester vorne die Messe gefeiert hat. Nicht die Messantworten gegeben hat, sondern was anderes, den Rosenkranz gebetet hat. Ja, also nichts gegen den Rosenkranz, aber die Idee ist eben, die Messe selber mitzufeiern. Also auch heute ist diese Entwicklung wieder eigentlich virulent geworden. Ja, es ist interessant, dass die Kirche sich gerade da immer wieder neu besiedeln muss, dass das Eigentliche stattfinden kann. Woraus das Konzil sehr viel Wert legt, ist, dass es verschiedene Dienste gibt, auch in der Liturgie, die auch wahrgenommen werden sollen. Also der Priester hat den Dienst des Vorstehers, es gibt den Dienst des Diakons, der ja wieder als ständiges Amt erst durch das Konzil wieder sozusagen eingeführt worden ist. Die Ostkirche hat es immer schon gegeben, als ständiges Amt. Der Lektor, der Chor auch, ist nicht in der zusätzliche Sache, sondern ist ein liturgischer Dienst. Ja. Da habe ich mir mal ein bisschen was eingefangen hier, wie ich einmal gesagt habe, ich weiß nicht, ob es so richtig ist, nach der Messe zu applaudieren, wenn so schön gesungen worden ist. Und das haben, glaube ich, manche in die falsche Kehle bekommen. Was ich gemeint habe eigentlich war, dass es eigentlich dass es den Chor nicht als das sieht, was es in Wirklichkeit ist, nämlich ihn herabstuft. Als eine zusätzliche Sache, heute was nett, heute haben wir sogar einen schönen Chor gehabt. Sondern das wäre genauso, wenn jemand die Lesung liest und sagt, der hat gut gelesen, jetzt klatschen wir mal, nicht? Das wird ja nicht dem gerecht, was in der Lesung passiert, dass das Wort Gottes verkündet wird. Und Gesang ist ein Gottesdienst, wir bringen das da als Teil der Liturgie. Und wenn uns ein Chor dabei hilft, ist auch gut, nicht? Nein, das ist wesentlich, das ist eben nicht... Oder zum Beispiel, ja, genau. Wenn man das jetzt sozusagen würdig machen will, sollte man, und da ist unser jetziger Heiliger Vater ein großer Vorkämpfer dafür, auch sich nach den Möglichkeiten, die man halt hat, wirklich bemüht, dass alles das, was für die Liturgie verwendet wird, auch Qualität hat. Ja? Das beginnt bei liturgischen Gewändern. Ja? Also teilweise gibt es liturgische Gewänder, Messgewänder zum Beispiel, diesen Stoff würde ich privat nicht tragen. Aus 120% Polyester mit in Kellgrün mit Plastikapplikationen. Es ist einfach unwürdig. Ja? Und es gibt aber in Liturgie oft solche Sachen. Ja? Oder irgendwelche Dinge, wo man sagt, das ist eh nett und das haben wir gerade und so weiter. Es muss eigentlich das Würdigste und Beste sein. Das kann völlig verschieden sein. Nicht, man muss nicht jede Gemeinde muss sich güldene Gefäße anfangen, also nur noch alles aus Gold und weiß ich was. Aber man muss schauen, ob es würdig ist. Nicht? Auch da glaube ich, muss man immer wieder sozusagen aufmerksam bleiben. Wie wird die Liturgie gefeiert? Die Liturgie wird gefeiert durch äußere Zeichen. Erinnern Sie sich daran, was ich gesagt habe über die Beschreibung eines Sakramentes, ein äußeres Zeichen, das eine innere Gnade bewirkt. Und die Zeichen, die in der Liturgie stattfinden, die sollte man wirklich hegen und pflegen. Die gehen sehr leicht verloren, dass man es ein bisschen vereinfacht und dann lasst man da was weg und das braucht man auch nicht unbedingt, das versteht eh niemand mehr und so weiter. und dadurch verarmt die Liturgie sehr. Weil die Zeichen können etwas Großartiges. Die Zeichen kann ich immer mehr verstehen, da kann ich mich damit beschäftigen und immer mehr sozusagen begreifen, was sie eigentlich aussagen. Und auf diese Weise gewinnt die Feier der Liturgie immer mehr an Tiefe. Und zwar ohne etwas tun zu müssen, was furchtbar nervend ist, nämlich ständig zu beschreiben, zu erklären, zu sagen, was jetzt passiert. Ja? Ein einfaches Zeichen drückt das aus, was man oft in riesigen Aufsätzen sozusagen erst beschreiben müsste. Eine Geste, die der Priester macht, wenn man will, zum Beispiel ein Friedensgruß, eine Kniebeuge, eine Körperhaltung, ja, eine Verneigung. Warum verneigt man sich gerade dann vor dem Altar oder vor wem auch immer und so weiter? Weihrauch, Kerzen, lauter Zeichen, wo man sagt, ja, ist das unbedingt notwendig, braucht der liebe Gott das? Nein, wir brauchen es. Diese Zeichen haben alle Bedeutung und es zahlt sich aus, sich mit der Bedeutung dieser Zeichen auseinanderzusetzen, weil es einem hilft, in die Tiefe des Geheimnisses vorzudringen. Die Voraussetzung dafür ist eben, dass man sie erstens anwendet und zweitens sich damit beschäftigt. Also das ist etwas, was jeder Katholik auch irgendwie als Bringschuld hat, dass man selber sich auch mit diesen Dingen beschäftigt, zum Beispiel in die Katechese kommt, in der Pfarre angeboten wird, um diese Dinge vielleicht auch mehr zu lernen. Eine Erfahrung, die ich auch immer mehr jetzt mache, ist, wie wichtig diese Zeichen sind, wenn es einem nicht mehr so gut geht. Wenn man zum Beispiel zu alten Leuten kommt, die vielleicht nicht mehr sprechen können. Ich gehe jetzt immer wieder jemanden besuchen und bringe die Krankenkommunion und die Tochter, die dabei ist, kommt aus dem Staunen nicht heraus, weil sie redet nicht mehr mit ihr, erkennt sie oft gar nicht und dann betet sie plötzlich das Vaterunser mit. Und dann plötzlich schlagt sich an die Brust, wenn das Schuldbekenntnis gebetet wird. Und dann vorher denkt man sich, kriegt sie überhaupt was mit? Und plötzlich, sie macht alles mit, sie ist voll dabei. Ja. Heute hat sie ein Kreuzzeichen gemacht, hat sich vor kurzem noch gar nicht bewegt, macht ein Kreuzzeichen. Unglaublich. Das geht aber nicht, wenn ich das als Kind nicht lerne. Ja. Weil manches Mal hat man das Gefühl, ach, das sind doch Äußerlichkeiten, das ist kleinlich darauf Wert zu legen. Wir würden uns ja selbst das wegnehmen. Die ganze Liturgie lebt von diesen Zeichen und die bleiben uns dann. Ja. Deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, das auch einzuüben, zu hegen und zu pflegen. Außerdem werden in der Liturgie natürlich lauter Dinge verwendet, die auch die Teil der Schöpfung sind, aber von Gott eben zu Zeichen gemacht worden sind. Das ist das Beispiel, das Wasser. Nicht? Wasser ist etwas ganz Grundsätzliches für unser Leben. Ohne Wasser gibt es kein Leben. Jeder braucht Wasser zum Trinken, deswegen kommt es in der Liturgie vor. Nämlich als ein Hinweis auf das ewige Leben. Ohne Wasser der Taufe gibt es kein ewiges Leben. Ja? Und so weiter. Wie Liturgie umgeht mit Licht und Dunkelheit, mit Tag und Nacht, mit Feuer, mit Wind, mit Früchten, ja? Dass wir das Brot verwendet wird, das Wein verwendet wird. Alles das. Das ist alles kein Zufall. Ja, da könnte man jetzt noch lange, lange drüber reden, aber ich glaube, das würde den Rahmen sprengen. Aber deswegen sollte man sich diese Dinge bewusst machen und auch schauen, wie sie in der Liturgie sozusagen gewertet werden und wie sie verwendet werden. Sie werden eben nicht nur als das verwendet, was sie sind, sondern als ein Hinweis auf etwas noch Größeres. Wenn ich Wasser in der Liturgie nur verwende, beispielsweise bei einer Taufe, dass ich sage, weiß nicht, was ist. Wenn ich Wasser nur vertaufe, dann sage ich, schön für das Kind, das ist jetzt ein bisschen erfrischt, ja, wird das dem Wesen der Taufe nicht gerecht. Ja, wenn ich darüber übersehe, worauf das Wasser dann eigentlich hinweist, was das passiert. Natürlich spielen Worte in der Liturgie eine unglaubliche Rolle. Ja. Und warum das so ist, Christus wird nicht umsonst selbst als das Wort des Vaters bezeichnet. Er ist das ewige Wort, Logos. Das heißt im Griechischen noch viel mehr als bei uns ein Wort, das eben gerade ausgesprochen wird, sondern im Sohn spricht sich der Vater ganz aus. Ja? Er teilt sich im Sohn ganz mit, heißt das. Und so sind auch die Worte, die in der Liturgie gesprochen werden, die Mitteilung Gottes an uns. Ja? Und diese Mitteilung Gottes ist Christus. Er ist die Mitteilung Gottes in uns. Gott selber wird Mensch, um bei uns zu sein. Aus diesem Grund spielen Worte, und eben nicht irgendwelche, sondern die Worte der Liturgie, ebenso eine wichtige Rolle. Und aus diesem Grund ist es eigentlich so, dass in der Vollform der Feier eines Sakramentes, das eigentlich immer ein kleiner Wortgottesdienst ist, kleiner oder größer, nicht? Es gibt Verkürzungen, es gibt ausführliche Reformen und so weiter, aber eigentlich ist das von der Liturgie so gedacht. Ich habe schon gesagt, dass Gesang und Musik eine sehr wesentliche Rolle spielen, nämlich nicht als etwas Zusätzliches, sondern als integrativer Bestandteil der Liturgie. Und das ist nicht etwas, was das Christentum erst erfunden hat. Schon im Alten Testament war Musik wichtig. Und ich finde das immer sehr schön, wenn man die Psalmen in der Bibel selber liest, also nicht nur in liturgischen Büchern. Da steht das erste Satz immer, der wird dann meistens weggelassen, wenn es liturgisch verwendet wird. Dieser Psalm wird gesungen nach der Weise und dann kommt ein Titel eines Liedes, das wir heute nicht mehr kennen. Das heißt, man hat gewusst, das singen wir nach der Melodie. Jeder Psalm hat eine Melodie gehabt, nachdem er gesungen worden ist. Das war das Gotteslob des Alten Testaments sozusagen, nicht? Die Psalmen sind das Gebet, das Jesus gebetet hat. Ja? Sein Gebet, deswegen haben sie natürlich eine unglaubliche Würde. Und werden auch heute in der Liturgie natürlich verwendet, so wie auch natürlich die anderen Texte der Heiligen Schrift oder auch die liturgischen Texte, die im Laufe der Kirchengeschichte entstanden sind. Das darf man nicht vergessen, oft Texte von großen Heiligen und so weiter, die da vorkommen. Da muss man vielleicht auch ein Wort dazu sagen, wie liturgische Texte zu verwenden sind, wenn sie vertont werden. Da leben wir, das muss uns bewusst sein, in einer sehr eigenen, speziellen Tradition. In fast allen Ländern der Welt ist es so, dass wenn ein Sanctus gesungen wird in der Messe, dann wird der Text des Sanctus, heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten und so weiter, vertont. Und das wird gesungen. Ja. Im deutschsprachigen Raum hat es eben diese Tradition gegeben, dass in der trinitinischen Messe der Priester die Messe gefeiert hat und währenddessen hat man zum Beispiel die deutsche Messe von Schubert gesungen oder singen lassen. Das heißt, die haben halt etwas gesungen, was einen Anklang hat an das Heilig, das Schubert Heilig. Das ist ein anderer Text. Ja? Und das ist jetzt eine Tradition, die schon so alt ist, dass es erlaubt ist, das auch heute noch zu verwenden in der Liturgie. Aber bleiben wir uns bewusst, dass es eigentlich noch nicht mehr ganz die liturgischen Texte sind. Ja? Und deswegen muss man auch aufpassen, dass man diese sozusagen Ausweitung, die für den deutschsprachigen Raum gilt, nicht überreizt. Also bei Jugendmessen merkt man es manches Mal, dass weiß ich was, zum Sanctus singen wie Yesterday von den Beatles, das funktioniert nicht. Ja? Der Text muss passen. Das ist nicht irgendetwas. Jetzt singen wir halt ein Musikstück so als Musikbrücke zwischen zwei Teilen, sondern das ist ein wesentlicher Bestandteil, und gerade an diesem Ort ein bestimmter Text. Ja, das kommt, wenn wir mal über die Messe sprechen werden, dann kommt das noch sehr viel ausführlicher, aber das nur mal jetzt schon so angemerkt. Und auch hier wieder müssen wir uns einfach wirklich darum bemühen, dass die Qualität stimmt. Ja, dass wir alle unsere Möglichkeiten einsetzen, dass es nicht nur ist, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, hat man schon gesagt. Das ist eh, das haben wir ja alles so schön versucht mitzusingen und so. Man muss wirklich schauen, dass man es auf ein gewisses Niveau bringt, dass so gut man es halt kann. Ja. Ich habe mal ein Interview geführt mit dem Reinhard Fendrich und der hat so ein bisschen eine Bekehrung erlebt, lebt ein bisschen in einer schwierigen Situation, aber da hat er dann gesagt, ich will eigentlich einmal eine Messe komponieren, was finde ich sehr spannend wäre, jetzt noch nicht gemacht, vielleicht kommt das einmal. Weil das geht mir auf die Nerven, wenn ich in eine Messe gehe und dann sitzt dort irgendjemand und schrammt über seine Gitarre und kann nicht spielen. Und das soll es dann sein. Nicht? Das muss ordentlich sein. Das Messe muss ordentlich sein, hat er mir gesagt. Weil irgendwie haben wir gedacht, interessant, das ist sicher einer, der Musik kann. Ja? Es gibt einen gewissen Anspruch, den man auch schauen muss, dass man ihn erfüllt. So gut man kann. Ja? Eine wesentliche Rolle in der Liturgie spielen auch die Bilder, die man sieht. Auch das ein alter Streit in der Kirche, der eigentlich immer wieder neu aufflammt. Im Alten Testament hat es ja ein eindeutiges Bilderverbot gegeben. Man durfte keine Bilder haben. In der Liturgie sind keine Bilder vorgekommen. Sie haben sich ganz durchgehalten natürlich, weil auf der Bundeslade waren zwei Engel drauf und so weiter. Aber es war immer so ein bisschen der Verdacht eines Götzenbildes. Wenn ich da einen Stier irgendwo hingib, Bet-El war ein Heiligtum, eigentlich schon für Jahwe, aber waren zwei Stiere dort. Dann war die Propaganda, die Gegenpropaganda immer, das sind Götzendiener, die haben sich wieder zwei Stiere, so wie das Kalb in der Wüste, haben die jetzt Stiere sich dort gegossen. Also es war immer so ein bisschen behaftet mit einem, man hat es misstrauisch angeschaut, wenn irgendein Bild vorgekommen ist. Und natürlich ein Bild von Gott zu machen, war völlig undenkbar, weil das wäre ja wirklich eine Gefahr des Götzendienstes gewesen. Das war heidnische Religion, dass ich mir irgendwo ein Götterbild hinstelle und dadurch dort Weihrauch streuen und so, und das ist mein Gott. Also gibt es ja viele Texte im Alten Testament, die damit aufräumen, sagt, das gipfelt dann meistens in dem Fluch, alle, die solche Götter verehren, die sollen so werden wie ihre Götter. Nur dann hören sie halt nichts mehr und sind da Stein und können nichts machen. Ja? Also Gott ist mehr natürlich, deswegen durfte man keine Bilder machen. Ich fasse jetzt zusammen, was sozusagen in diesem Streit in der kirchlichen Geschichte herausgekommen ist, wo auch viele gesagt haben, wir dürfen uns kein Götterbild machen, deswegen darf es auch keine Bilder von Christus in den Kirchen geben. Durchgesetzt hat sich eine andere Sichtweise, die, finde ich, richtig ist. Wenn Gott selbst Mensch wird und ein menschliches Gesicht hat und sich anschauen lässt, dann können wir von ihm ein Bild machen. Dann ist das nichts, was wir sozusagen statt an die Stelle Gottes setzen, sondern dann ist das Bild Christi für uns ein, sozusagen wie es die Orthodoxie sieht in den Ikonen, die ja dort sehr verehrt werden, wie ein Fenster, durch das hin ich auf Gott schauen kann. Auch die heiligen Bilder werden auf diese Weise gesehen. Ich schaue sozusagen in den Himmel hinein, das sind die schon dort sind, wie ein Fenster, deswegen kann ich die Bilder auch verehren. Ja, da hat es oft große, sehr gewalttätige Auseinandersetzungen auch gegeben. Durchgesetzt hat sich eigentlich die Fraktion, die gesagt hat, nein, ist berechtigt, solange man natürlich unterscheiden kann zwischen Gott und dem Bild, das Bild kann nicht selber als Gottheit verehrt werden, eh klar. Ist uns heute sehr, glaube ich, die Gefahr nicht mehr so groß. In der Reformation hat man eigentlich wieder gefunden, das sind zu viele Bilder, also in protestantischen Kirchen gibt es praktisch keine Bilder, manches Mal auch, aber teilweise, kommt auf die Richtung an, ist schon ein bisschen verpönt, wenn ein Korpus am Kreuz drauf ist, darf nur die Kreuzesbalken sein. Ja. Das kommt aus dieser Überlegung heraus. In Wirklichkeit, glaube ich, macht die katholische Kirche mit der Bilderverehrung, doch Gnadenbilder, wir haben Maria im Walde, etwas, was eigentlich zutiefst menschlich ist. Ich meine, jeder hat doch zu Hause Bilder von lieben Menschen stehen, von Verwandten, von Leuten, die schon gestorben sind, und weiß ganz genau zu unterscheiden, dass das nicht die Großmutter ist, die da jetzt am Kastel steht, sondern ein Bild von ihr, weil es hilft mir, um sozusagen in Verbindung zu bleiben, um mich an sie zu erinnern und so weiter. Und so macht es die Kirche auch, dass sie einfach mit den heiligen Bildern, mit den Bildern von Christus, eine Hilfe hat, um in ihrer Gegenwart auch zu leben. Schließlich, wann wird Liturgie gefeiert? Die Zeit spielt in der Liturgie eine sehr wesentliche Rolle. Schon im Alten Testament war das eine wichtige Sache, dass man die Feste, wann man die Feste festlegt, wann werden die Feste zum richtigen Zeitpunkt gefeiert. Und auch für uns hat das eine Bedeutung, dass es Feste zu gewissen Zeitpunkten gibt. Man kann das auch aufs Große sehen. Christus, Gott selbst, ist eingetreten in unsere Zeit. Er spielt in unserer Zeit eine Rolle. Deswegen kann man auch an gewissen Festtagen sozusagen das zum Ausdruck bringen, indem man immer an bestimmten Tagen die Geheimnisse unserer Lösung feiert. Zuallererst betrifft das natürlich den Tag des Herrn, wie er heißt, nämlich der Sonntag. Für die Juden schon war der Sabbat, das ist ja der Samstag, der Tag, an dem sie Gott besonders nahe waren, den sie sich Zeit genommen haben für Gott, der dem Gebet gehört hat, an dem man ruhen soll, an dem man nicht arbeiten soll, wir kennen das alles, der auch eingehalten wird als Zeichen der Bundestreue. Wenn man den Sabbat hält, ist das das Zeichen, dass ich weiterhin an diesem Bund festhalten will. Das ist bei Juden ganz, ganz stark. Die Christen haben mit der größten Selbstverständlichkeit den Sonntag zu diesem Tag gemacht. Ist das nicht ein Bruch, ist das nicht sozusagen ein Verrat am Bund Gottes? Für die Christen war es völlig klar, dass mit Christus der Sabbat wird, also man muss auch sagen, der Sabbat wird deswegen gefeiert, weil es der siebte Tag ist, an dem Gott geruht hat. Also mit der Schöpfung wird das erklärt. Dass das der Schöpfung grundgelegt ist, dass es so einen Tag gibt, der unsere Beziehung mit Gott auch darstellt. Für die Christen war es völlig klar, dass mit Christus, wird auch so gesagt, eine neue Schöpfung stattgefunden hat. Es hat alles neu begonnen. Deswegen haben die Christen von Anfang an den ersten Tag der Woche, ist nicht der Montag, sondern der Sonntag, gefeiert, weil Christus auch am Sonntag auferstanden ist. Und deswegen hat dieser Sonntag von Anfang an für die Christen so eine unglaubliche Bedeutung. Wie der Heilige Vater das letzte Mal in Österreich war, oder der jetzige weiß einmal, hat er im Stephansdom eine Predigt gehalten, nur über dieses Thema. Und hat zitiert eine antike Schrift der Verteidigung, wo einer beschreibt, sozusagen aus der Distanz, wer diese Christen sind. Und da wird auch beschrieben, dass diese Christen behaupten, sie können gar nicht anders, als den Sonntag zu heiligen. Das ist ihre Kraftquelle sozusagen, nicht? Und hat daran anknüpfend uns dann sehr ins Gewissen geredet, dass wir bitte uns um den Sonntag kümmern müssen. Dass wir den Sonntag heilig halten müssen. Ja? Wenn wir das nicht tun, dann entfernen wir uns vom Eigentlichen. War sehr beeindruckend, diese Predigt. Ist sehr interessant, die Bußpraxis der alten Kirche, wo die Strafe, die Buße, darin bestanden hat, dass man nicht am Sonntagsgottesdienst teilnehmen durfte, bis man abgebüßt hat. Also es gibt sehr viele Büßer, erschreckend viele Büßer, ja. Aber seien wir uns wieder bewusst, wie wichtig also der Sonntag ist, als Tag des Herrn, an dem das Wesentlichste stattfindet. Deswegen, alle finden das Wort so böse, ich finde es ganz gut und treffend, gibt es die Sonntagspflicht. Soll nicht anders heißen, als dass es aus sich heraus logisch ist, wenn ich als Christ wirklich leben will, muss der Sonntag für mich an erster Stelle stehen. Und vor allem natürlich die Teilnahme am Gottesdienst, aber nicht nur das, sondern durch die gesamte Gestaltung des Sonntags. Es soll sich unterscheiden von den anderen Tagen. Dann aber gibt es das ganze liturgische Jahr. Und auch da, wie bei allen wesentlichen Dingen, haben die Christen immer schon gestritten, darum, wie man das richtig macht. Vor allem ist es schon von Anfang an um die Festlegung des Ostertermins gegangen, weil das ist ein bisschen eine komplizierte Sache. Und da hat es verschiedene Entwicklungen gegeben und dann hat man plötzlich an verschiedenen Tagen Ostern gefeiert. Und das wollte man natürlich nicht. Und das Konzil von Nicea hat also festgelegt, wir feiern Ostern alle gemeinsam am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond. Und den Frühlingsvollmond hat man gerechnet nach jüdischem Kalender, das war der 14. Nisan. Nisan ist ein jüdischer Monat. Das Problem ist nur, dass der jüdische Kalender den Wirklichkeiten da nicht mehr so ganz entspricht. Und deswegen ist es heute leider immer noch so, dass Juden ihr Pessachfest, die Orthodoxie Ostern und die katholische Kirche Ostern an oft drei verschiedenen Terminen feiert. Und das ist sehr schade. Und eigentlich sollte man sich darum bemühen, da wieder eins zu werden, dass man zumindest am gleichen Tag feiern kann, weil es natürlich auch die Einheit ausdrückt. Das Problem ist eben, dass die katholische Kirche sozusagen die modernsten Kalender hat und sich nach den echten kosmologischen Dingen richtet, also wirklich den Frühlingsvollmond halt richtig berechnet. Aber gut, vielleicht schaffen wir es noch, vielleicht richten wir es dann alle nach dem jüdischen Kalender, was ja ganz schön wäre. Aber das war immer schon ein Denken, das den Festkalender geprägt hat, dass das mit dem Kosmos zu tun hat. Der Frühlingsvollmond ist ein kosmisches Ereignis. Wie ich vor kurzem ein Gespräch gehabt habe mit Zeugen Jehovas, haben sie mir vorgehalten, dass wir ja etwas ganz Heidnisches machen, weil unser Weihnachtsfest ja ein heidnisches Fest ist ursprünglich. Und sie haben recht gehabt, am 25. Dezember haben den Römer das Fest des Sol Invictus gefeiert, des unbesiegbaren Sonnengottes. Das haben die Christen dann übernommen. Aber natürlich nicht, weil sie in Wirklichkeit den heidnischen Gott feiern wollten, sondern der wurde nicht zufällig am 25. Dezember gefeiert. Das war auch ein bisschen falsch berechnet, das ist, glaube ich, in Wirklichkeit der 22. ist, aber der Tag der Wintersonnenwende. Das heißt, der Tag, an dem die längste Nacht ist und ab diesem Tag werden die Tage wieder länger, wird es heller. Was gibt es für einen besseren Tag, als die Geburt Christi zu feiern? Jeder weiß, dass es nicht das historische Datum ist. Ja? Das ist festgelegt worden. Wir wissen nicht unbedingt genau, wann Christus historisch geboren worden ist. Deswegen wird es da gefeiert. Also man sieht so, die Festlegung der Feste richtet sich nach einem auch nach kosmologischen Zusammenhängen, die sozusagen verdeutlichen sollen, was wir da feiern. Das Kirchenjahr, das wir feiern, hat jetzt sozusagen die Aufgabe, dass wir das ganze Heilsgeschehen, also das, was Christus für uns gemacht hat, die ganze Erlösung, dass wir sie jedes Mal neu miterleben können. Beginnend, wenn man so will, bei seiner Geburt, oder bei der Verkündigung eigentlich, aber bei der Geburt, die Epiphanie, also wo Jesus sozusagen öffentlich wird, wo die Weisen ihn entdecken, auch Dinge, die wir hören aus seinem verborgenen Leben in Nazareth, aber da vor allem das öffentliche Wirken, bis hin zu seinem Tod, den wir den Karfreitag feiern, Auferstehung, Himmelfahrt, Geistsendung, ja, bis hin, eigentlich schließt der Bogen wieder mit seiner zweiten Wiederkunft. Sie werden merken, wenn wir jetzt den Advent beginnen, das Kirchenjahr beginnt ja mit dem ersten Adventssonntag, sind die Adventlesungen eigentlich Lesungen vom Ende der Welt. Passt ja so gar nicht, nicht? Das ist so eine schöne heilmütige Zeit mit Kerzerl und Keksal. Und plötzlich hört man Lesungen vom Ende der Welt, weil es eigentlich sozusagen den Bogen schließt des Heilsgeschehens. Bis zum Ende der Welt sozusagen, dann erfüllt sich alles. Eine Rolle darin spielen auch die Marienfeste. Also dass wir am 15. August Maria Himmelfahrt feiern, ist nicht sozusagen eine Spezialität für die halt die Mutter Gottes gern haben, sondern darin wird ja auch sichtbar, was allen Menschen verheißen ist, dass sie ganz zu Gott kommen. An der Mutter Gottes, wer das eben schon sozusagen ganz geschehen ist, kann man es eben entdecken. In diesem Sinne auch die heiligen Feste, die im Kirchenjahr stattfinden. Also das Kirchenjahr ist dazu da, damit das Heilsgeschehen für uns vergegenwärtigt wird. Nicht nur als Erinnerung, sondern damit wir daran teilnehmen können, damit es uns zugewendet werden kann. Und schließlich gibt es auch das Stundengebet, das für die Priester verpflichtend ist, aber von vielen auch so gebetet wird, auch um zu zeigen, dass eigentlich unser ganzes Leben durchwirkt werden soll, durchwoben sein soll vom Gebet. Stundengebet heißt deswegen so, weil es für verschiedene Stunden des Tages einzelne Gebete gibt, sehr geprägt von den Psalmen und auch anderen Texten. Aber es ist eigentlich schön, wer das betet, manche beten Teile daraus, Laudes und Vesper oder so, gratuliere. schön. Dann ist es zum Beispiel schön zu wissen, dass was ich jetzt bete, diese Texte nämlich, die betet jemand in Afrika auch, nämlich dieselben Texte, dieselben Psalmen, das betet der Papst heute früh auch nicht. Das verbindet auch. Deswegen gibt es dieses offizielle Gebet der Kirche, dieses Gebet, in das man sozusagen mit einstimmt. Eigentlich eine sehr schöne Sache. Der Katechismus sagt sehr schön, das Beten des Stundengebets ist auch eine Weiterführung der Eucharistiefeier. Das, was ich in der Messe feiere, lasse ich sozusagen meinen ganzen Tag prägen. So, und jetzt komme ich langsam schon zum Ende, heute rede ich lange. Wo wird Liturgie gefeiert? Auch wieder ein Blick auf das Alte Testament ist ganz gut. Dort hat die eigentliche große Liturgie hat im Tempel stattgefunden. Der Tempel wurde immer gesehen, dorthin ist man gepilgert, um Gott zu begegnen. Natürlich hat es Synagogen auch woanders gegeben, aber es hat Juden auch gegeben, beispielsweise im heutigen Äthiopien, die sind immer wieder zum Fest, zum Tempel gekommen, um dort Gott anzubeten. Ja. Am Pfingsttag, an dem Petrus seine Rede hält, die in vielen Sprachen verstanden wird, das war der Tag, wo alle Völker, nämlich alle, die Juden geworden sind, zum Tempelgottesdienst gekommen sind, um dort Gott anzubeten. Der Gottesdienst des neuen Bundes ist nicht an einen Ort gebunden. Der kann überall stattfinden, weil die Kirche selber der Tempel ist. Und das ist vielleicht ganz interessant, wenn man sieht, wie Kirchen gebaut worden sind. Naheliegend wäre es gewesen, sie zu bauen in Form eines Tempels, wie es damals allgemein üblich war, mit einem Allerheiligsten in der Mitte, wo die Priester hineingehen und draußen warten die Leute, damit die Priester für sie den Gottesdienst machen. Von Anfang an haben die Christen, sobald sie Kirchen bauen durften, sie in Form einer Basilika gebaut, also einer eigentlich säkularen Bauform, einer Markthalle. Basilika ist eine Königshalle mit einer Apsis, die an der Breitseite war für den König, der dort Gericht gehalten hat auch. Nur haben sie, auch interessant, diese Apsis dann an die Schmalseite gegeben, so wie halt Basiliken ausschauen. Auch um etwas deutlich zu machen, was uns auch nicht verloren gehen darf, dass wer die Kirche betritt, hineingenommen wird in einen Weg, dass man noch nicht angekommen ist. Liturgie zu feiern heißt, sich mit hineinnehmen zu lassen, um letztendlich dann aber im Himmel anzukommen. Wir machen einen großen Fehler, wenn wir Liturgie feiern und sagen, wir machen es uns so schön und gemütlich. Jetzt haben wir eh schon alles, was wir wollen, nicht? Wir versammeln uns um einen Ort und dann sind wir schon angekommen, nicht? Das ist Liturgie nicht. Liturgie ist immer noch ein Unterwegssein mit Christus bereits zum Vater im Heiligen Geist. Aber die letzte Vollendung der Liturgie findet natürlich dann im Himmel statt. Schließlich geht der Katechismus noch auf die Vielfalt der Liturgie ein. Meint damit aber nicht, dass jeder macht, was er will. Die Liturgie ist sozusagen nicht beliebig, nicht in unserer Hand, sondern die Kirche hat sozusagen die Deutungshoheit über die Liturgie. Aber um das eine und einzige Passiamysterium zu feiern, gibt es natürlich im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Formen, in denen das entstanden ist, die auch immer wieder reformiert worden sind. Wir sind sozusagen Christen des römischen Ritus, der wird gefeiert. Auch da gibt es Unterformen, in Mailand gibt es wieder einen eigenen Ritus, der aber eigentlich auch römischer Ritus ist, ambrosianischer Ritus wird er genannt. Aber es gibt halt die byzantinische Liturgie, wie in Ostkirche gefeiert wird, und chaldäische und weiß ich was alles. Also es gibt verschiedene Liturgieformen, aber im Prinzip ist ganz interessant, dass man doch die wesentlichen Elemente überall findet, verschieden ausgeformt, aber auch da gibt es noch eine gewisse Einheit. Aber das sollte auch die Einheit des Wesens der Liturgie sollte auch deutlich werden, dass wenn man jetzt zum Beispiel im Ausland in eine lateinische Liturgie geht, also lateinisch meine ich jetzt des lateinischen Ritus, auch wenn in einer Landessprache gefeiert wird, dass man sie wiedererkennen können muss. Ja, das kann sehr schön sein, wenn ich in eine andere Kirche gehe, nicht der Priester sich dort schöne neue Dinge und lustige Riten ausgedacht hat und ich verstehe gar nicht, was da passiert, sondern dass es da doch eine gewisse Einheit gibt, damit ich sozusagen hier auch die Einheit dessen ausdrücken kann, was in der Liturgie geschieht. Freuen wir uns also an dieser Liturgie. Ich glaube, das sollte so gefeiert werden, dass es ein Grund der Freude ist, weil es eine Begegnung mit Christus ist, ein hineingenommen werden in sein Leben. Nützen wir die Dinge, die uns helfen, diese Freude zu erleben. Zum Schluss möchte ich eben etwas sagen, ich habe das am Anfang schon angedeutet, was mich sehr schön finde, dass ich das so erfahren konnte. Ich war ganz kurz einmal auch an der KHG, an der Hochschulgemeinde Seelsorger, und da habe ich ganz blauäugig gefragt, weil wir immer eine Messe im Stephansdom hat die KHG eben gefeiert, und da waren eben viele Studenten, die da mitgemacht haben, habe ich ganz blauäugig gefragt, wer gestaltet die Liturgie? Haben sie mich alle angeschaut und gesagt, was heißt, wer gestaltet die Liturgie? Die Liturgie muss uns gestalten. Ich habe nur gewusst, gemeint, wer die Lieder aussucht und so. Aber das ist ein sehr wahres Wort. Das ist sehr gut gesagt gewesen. Das hat mich sehr gefreut, wie ich das gehört habe. Dies ist nicht etwas, was wir machen, sondern was Werk der Heiligsten Dreifaltigkeit ist, was uns prägen soll. Ja, und wir müssen hineinfinden.